So, hallo, hier ist der Jonas von Common Colors. Ich arbeite am Spiel Prim und der Basti hat mich gerade gechallenged, einen philosophischen Einstieg darzubringen. Also höret zu. Der Philosoph Epikur sagte einmal, der Tod, Thema in unserem Spiel, geht uns nichts an. Wir sollen also keine Angst vor ihm haben, denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da und sobald der Tod da ist, sind wir nicht da. Viel Spaß beim Podcast.
Adventure Treff, der Podcast.
Ihr hört den Adventure Treff Podcast von der Gamescom in Köln.
Hier sind wir wieder, diesmal vom Freitag von der Gamescom und wir sitzen schon in unserer Party-Location. Es ist etwas windig, deswegen kann es sein, dass es ein wenig Störgeräusche heute bei der Aufnahme gibt, aber wir sind soweit durch mit unseren Geschichten, die wir heute gesehen haben und jetzt sprechen wir so ein bisschen drüber. Hier ist der Michael.
Hier ist der Axel.
Hier ist der Basti.
Und hier ist der Jan.
Ja, wir fangen gleich mit dem ersten Titel an.
Auf meiner Liste steht als erster Titel noch, haben wir Elder Scrolls, haben wir schon besprochen, am Mittwoch, glaube ich, oder?
Haben wir
nicht besprochen?
Nee, haben wir nur schon gesehen, aber...
Wir haben schon mal gesehen, jetzt wisst ihr es.
Geredet, aber dann können wir damit anfangen.
Und jetzt fangen wir nämlich damit an, mit Elroy and the Aliens.
Elroy and the Aliens, ja, das ist ein wirklich sehr, sehr klassisches Point-and-Click-Adventure. Das ist so ziemlich eins von den wenigen, die wir auf dieser Messe gesehen haben, die wirklich komplett klassisch sind. Also mit allem, was dazugehört, mit Inventar, mit Rätselketten, mit schönen Animationen. Es hat einen unglaublich hohen Produktionswert, soweit ich das gesehen habe. Axel, du hast es angespielt. Wie ist deine Meinung?
Genau, ich habe das schon am Mittwoch angespielt, deswegen stand das hier in unserem Dokument ganz vorne, weil ich derjenige war, der schon hier vorgeprescht ist und den Termin vergessen habe. Genau, also es fühlt sich wirklich total klassisch an. Wir spielen halt den Elroy, der ist ein junger Wissenschaftler, der hat eine Rakete gebaut und möchte jetzt Funding für sein weiteres Projekt haben und hat da eine Reporterin eingeladen. Die interessiert sich eigentlich so gar nicht so schrecklich für die Rakete, sondern eher was sein berühmter Vater gemacht hat und der hat irgendeine berühmte Ausgrabung gemacht oder so. Auf jeden Fall ist er verschollen, seit 18 Jahren verschollt. Und eigentlich interessiert sie sich mehr für ihn, aber sie ja, ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich auch nicht. Ich hab's gespielt, ich weiß es aber auch nicht.
Aber auf jeden Fall geht das Projekt schief, geht ihr der Raketenstart schief und dann erhält er eine Nachricht von seinem Vater und ein aus einem Alien-Artefakt und dann geht's auf die Reise.
Ja, ich habe auch ein bisschen reingeschaut, so weit war ich noch nicht, aber es ist, wie wir schon gesagt haben, super klassisch, erinnert wirklich so an die Golden Era der Cartoon-Adventures, mega gut animiert, gibt auch viele Anspielungen, irgendwie so eine Besitzerin von einem Schrottplatz, heißt Sierra zum Beispiel, solche Sachen. Klassisches Coin-Interface, mega coole Sprachausgabe schon drin. Sehr geiles Audio-Design, also es ist irgendwie wunderbar.
Englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel halt. Ist insgesamt seit, ja, ich glaube, 10 Jahren in Entwicklung gewesen. Es hat sich mehrfach viel, viel geändert. Wir waren von Anfang an auf der Unity Engine, das war ein bisschen Glück für sie. Trotzdem natürlich über 10 Jahre Entwicklungszeit unglaubliche Probleme, wenn dann irgendwelche Plugins nicht mehr funktionieren oder irgendwelche neuen Funktionen bei Unity hinzukommen. Sie mussten teilweise, weil sie auf dem iPad 2 mit der Entwicklung angefangen haben und dann später halt irgendwie, da hatten sie ja halt nicht so viel Speicherplatz, ne? Und dann mussten sie dann später, als es dann an die Umsetzung ging, dann alle Grafiken nochmal hochskalieren. Dann haben sich gedacht, ja, wir wollen noch Close-Ups haben. Das heißt, sie mussten nochmal in die Grafiken reinzoomen. Dann mussten sie wieder alles hochskalieren. Also es sind viele, viele Dinge immer wieder neu gemacht worden. Es sind unglaublich viele Animationen auch drin. Ja, das ist schon toll gemacht.
Und sieht auch wirklich fertig aus. Also das, ich bin mir relativ sicher, dass das Licht der Welt erblicken wird für die Öffentlichkeit.
Ja, die Demo ist schon draußen und das soll auch bald kommen, Ende des Jahres, glaube ich. Ne?
Weiß ich nicht genau.
Genau, und erscheint erstmal für Windows und für Mac. Die haben schon mal testweise ein Linux-Bild gemacht, haben dafür auch ganz cooles Feedback gekriegt und denken, ja, das sollten wir dann vielleicht machen. Ne? Sind sie also auch dran. Und Switch steht halt irgendwann auch nochmal auf dem Programm.
Ja, also für alle, die ein klassisches 2D-Point-and-Click-Adventure suchen mit cooler Cartoon-Grafik, die sollten sich das mal näher anschauen. Noch was dazu? Alle zufrieden? Alle nicken? Alle stimmen zu? Dann kommen wir von der Cartoon-Grafik zur sehr dunklen Grafik. The Darkest Files. Michael, du hast das angeschaut, glaube ich.
Ja, genau, da geht es halt um die Aufarbeitung von Nazi-Kriegsverbrechen. Das ist so eine Geschichte, die spielt 1956 und man schlüpft in die Rolle einer Staatsanwältin, die heißt Esther Katz und die arbeitet für den Fritz Bauer. Das ist eine tatsächlich reale Person, der auch tatsächlich damals mit den mit der ganzen Aufarbeitung von den Kriegsverbrechen in den Zweiten Weltkrieg halt verantwortlich war. Und ist eigentlich ganz, ganz interessant gemacht. Man kann da also Fälle, die, also Kriegsverbrechen halt irgendwie, sieht man halt die Akten dazu, dann kann man sich Zeugen vorladen, kann sich diese Hinweise anhören, kann auch selbst teilweise in 3D-Umgebungen rumlaufen, Dinge untersuchen. Dann gibt's auch so eine Kartenansicht, wo man Gegenstände platzieren kann, wo man dann auch die Leute, die daran beteiligt sind, platzieren und dann kann man damit halt rausfinden, wie diese ganzen Geschehnisse abgelaufen sind. Muss natürlich auch rausfinden, wer lügt, wer sagt die Wahrheit und so weiter. Und so deckt man halt diese Fälle auf. Also es sind zwei Fälle in diesem Spiel drin. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wann das erscheinen soll. Ich glaube, das ist auch so halb fertig irgendwie.
Ja, ich weiß nicht genau, gab es da einen Vorgänger irgendwie? Ich weiß nicht genau, von dem Studio.
Through the Darkest Times.
Through the Darkest Times, ist das dann praktisch der Nachfolger davon,
ich
oder?
Ich weiß nicht, ob das gleiche Studio ist. Da bin mir da nicht so sicher.
Ich meinte ja.
Ist auf jeden Fall ein deutsches Team, kommen aus Hamburg.
Axel recherchiert nochmal kurz. Wie immer sind wir hervorragend vorbereitet. Weiter zu Moses und Plato, The Last Train to Clawville. Ein, auch ein klassisches 2D-Adventure eigentlich so ein bisschen. Heute waren wir so ein bisschen in dem, wirklich so in bei den Indies, die wirklich die gute alte Schule noch so ein bisschen machen. Ich hab's nicht gespielt. Ich weiß nicht, Michael, hast du das angespielt?
Ich habe das angespielt, ja. Es stammt von den, jetzt habe ich mein Hirn.
Das Studio heißt, verdammt. Ach ja, das, aber,
Die haben Chicken Bully gemacht auf jeden Fall.
Ach ja, genau, Moment. The Wild Gentleman.
The Wild Gentleman, genau.
Richtig.
Richtig, The Wild Gentleman. Das ist, auch vom, das sieht auch ungefähr so ein bisschen so aus wie wie heißt der noch? Hab ich schon wieder vergessen.
Chicken Bullies, ja.
Also so ein bisschen, nur dass es halt nicht so dieser Dark-Style ist, dieser Noir-Style, sondern halt viel bunter. Spielt in so einer Welt, die so ein bisschen Steampunk-mäßig ist, aber auch so ein bisschen klassisch-britisch-viktorianisch. Also ganz, ganz interessanter Stil. Auch alle Charaktere wieder Tiere. Und die beiden sind halt so ein Detektiv-Duo und die müssen halt Mordfälle aufklären, die in einem fahrenden Zug passieren. Und es gibt da auch Zeitabhängigkeiten. Also es hat sich so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass es so inspiriert ist von The Last Express auch, von Visual Novels im Allgemeinen, weil halt die Dialoge so aufgezogen sind. Und ja, ist sehr interessant. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.
Axel, hast du nochmal nachgeschaut und kannst was nachliefern?
Ja, genau. Also es ist tatsächlich von Paint Bucket Games, die auch Through the Darkest of Times veröffentlicht haben.
Prima, ist das auch geklärt. Wir waren heute nochmal bei einem alten Bekannten, nämlich bei Microids, keiner weiß, wie man sie ausspricht. Microids. Eins von denen wird stimmen, die auch immer noch schöne Adventures machen. Also es gibt ja die Indies, die irgendwie sich da noch dem Genre widmen. Und dann habe ich das Gefühl, dann gibt es noch Microids. Da haben wir uns Arsène Lupin, Once a Thief angeschaut. Ein Spiel, das auf diese bekannte Buchreihe basiert, über den Meisterdieb, nicht an Netflix orientiert ist. Ist ganz wichtig.
Ja, wir sollen erwähnen, dass es nichts mit der Netflix-Serie zu tun hat. Ja, man sieht ja von Microids schon mal häufiger so Agatha Christie, wir hatten Hercule Poirot zuletzt und von dem Entwickler, der Hercule Poirot The London Case gemacht hat, von dem ist jetzt auch das neue Spiel Arsène Lupin Once a Thief. Es gibt kein Buch von über Arsène Lupin, was Once a Thief heißt. Was das ist, ist quasi mehrere Geschichten, vier Geschichten, glaube ich, aus dem allerersten Buch zusammengetragen und dann als Spiel umgesetzt. Man lässt sich wohl sehr stark inspirieren von dem von dem Buch und übernimmt ganz viele Details, um es dann möglichst authentisch umzusetzen.
Ja, wenn ich, Axel, du hast es ja gespielt. Wie war dein Eindruck so vom Gameplay her?
Also ich denke, wenn man die Hercule Poirot-Spiele gespielt hat, dann weiß man, was einen erwartet. Also man tut wieder in isometrischer Grafik durch die Levels laufen. Man kann mit den Schultertasten 90 Grad die Ansicht drehen und untersucht halt die Schauplätze und löst Rätsel. Man muss viele Texte lesen und kombinieren. Also es ist ein Rätselspiel auf jeden Fall. Genau. Auch ein Rätselspiel, aber nicht ganz so klassisch, ist Gloomy Eyes The Game. Gloomy Eyes The Game, das habe ich hier gespielt, das gibt's bei Arte in der Indie-Arena. Das ist eine Umsetzung von Gloomy Eyes, einer VR-Animation, die es seit ein paar Jahren auf Steam gibt. Und da steuert man zwei Figuren durch so eine 3D-Landschaft. Von der Story her bin ich nicht so sicher. Da war jetzt jemand, der mir das erklärt hat. Auf jeden Fall läuft man da durch eine
etwas... Bist du ja bei der Steuerung nicht sicher? Du hast es doch gespielt.
Nein. Was? Bei der Story?
Ach, bei der Story.
Es ist laut aber hier.
Es ist ja auch sehr laut, Jan.
Man hört ja hier nichts.
Hört ja gar nichts.
Ich habe einen Kopfhörer auf, ich kann euch hören.
Nix hört man hier.
Was?
Auf jeden Fall sind wir in einer Welt, wo die Sonne verschwunden ist und wir spielen ein kleines Mädchen und namens Nena und einen Gloomy. Ich weiß nicht, wer der Gloomy ist und wo der herkommt. Also das ist halt der Punkt, wo ich nicht weiß. Und die werden wohl abwechselnd gesteuert und wir laufen da durch diese 3D-Umgebung und verstecken uns vor unserem Vater, der uns wieder in das Zimmer einsperren will. Und eine Rätselkette ist, dass man ein Stück Kohle finden muss, das man dann in den Ofen reintut und damit wird dann Wasser erhitzt, Wasserdampf erzeugt, der dann wiederum eine Bowlingkugel anstoßen soll und vom Regal stoßen soll und das die fällt dann durch den Boden und bietet uns dadurch einen weiteren Ausgang aus dem Zimmer, wo wir dann nicht gesehen werden können. Es gibt wohl ein paar Geschicklichkeitselemente, es gibt wohl auch einen Endkampf, so wie ich es im Trailer gesehen habe, also so ein Bosskampf. Also ich weiß nicht, wie sehr das in unsere Richtung geht, aber es gibt Schieberätsel, es gibt durchaus Kombinationsrätsel und solche Sachen. Aber also so ein ganz netter Titel, soll irgendwann nächstes Jahr erscheinen.
Ich kann bei Arte direkt weitermachen. Die hat nämlich noch eins, was ich ausprobiert habe. Das heißt Looking for File. Und das geht auf jeden Fall in unsere Richtung. Fand ich einen sehr spannenden Titel. Es geht darum, dass man also von einem Kollegen hört, ich bin hier in diesem Apartment und ich finde nicht mehr raus, kannst du mir helfen? Und dann geht man zu dem Apartment und da fängt das Spiel halt an, dass man in diesem Apartment steht. Das sieht so aus, als wäre gerade jemand eingezogen oder jemand zieht gerade aus. Überall Umzugskartons, weitgehend leer, noch ein paar Möbel stehen rum. Und man geht da halt rum und alles, was man sieht, ist so ein merkwürdiges Kabel, was da durch die Räume sich zieht. Und am Ende von dem Kabel findet man so ein Gameboy-artiges Gerät. Und dann guckt man da rein, da ist so ein kleines Logikrätsel drin. Und wenn man das löst, geht so das Kabel an und dann folgt man dem Kabel und da ist so ein Gerät im Kabel, wo dann die Leitung unterbrochen ist. Und dann löst man da noch ein Rätsel und so löst man halt so eine Kette von diesen relativ simplen Logikrätseln. Und am Ende öffnet sich halt die Wohnungstür. Und da geht's aber nicht mehr ins Treppenhaus, sondern jetzt geht's in eine gespiegelte Kopie dieser Wohnung, die jetzt irgendwie von Pflanzen durchwuchert ist und ein paar Wasserstellen sind da und alles ist ganz merkwürdig und da liegen noch andere merkwürdige Sachen rum. Und dann findet man dieses Keypad und dann kommt man ja noch andere, noch bizarre Versionen dieses Apartments. Und über diese ganzen Apartments erstreckt sich dann so eine anscheinend sehr knifflige Logikrätselkette. Man muss dann so einen Code entziffern und dann gibt es so Audiosignale, die man da erzeugen kann. Und dann geht man wieder woanders hin und kann das da eingeben und dann öffnet sich die Tür aber noch nicht. Da muss man auch was anderes machen. Und das scheint alles sehr kompliziert zu werden. Also wer gerne Logikrätsel mag und gerne Codes entziffert und so Geschichten, da scheint das ein sehr spannender Titel zu sein.
Ja, und von den klassischen Kot-Rätsel-Spielen zu den klassischen Psychological-Horror-Adventure-Spielen, die wir ja noch überhaupt nicht gesehen haben bisher, aber heute hatten wir das Glück, ein paar davon zu sehen gleich wieder. Wir haben schon gedacht, wo sind die alle hin? Heute haben wir sie gefunden, unter anderem, Jan, hast auch du gespielt, The Dark World Karma von Pollard Studios, ein Studio, glaube ich, aus China, Shanghai,
ja.
Die bei Wired Productions, dass der Publisher das Produkt, also das Spiel rausbringen. Und das wurde uns so ein bisschen vorgestellt, so als Analog-Horror Narrative-Mystery-Game, das in der DDR spielt, interessanterweise. Also in Ostdeutschland. Um was ging's da? Was hast du da gesehen?
Es geht darum, dass die Story ist ein bisschen kompliziert. Man arbeitet für so eine Organisation, die sich in die Gedankenwelten von Menschen einklingt, die irgendwie schlecht verhalten haben und was geklaut haben, waren alle regierungstreu und dann aber plötzlich nicht mehr. Also wird man halt an einen Sessel geschnallt und kriegt da diesen Helm auf und dann kommt einer von unserer Organisation und geht in deinen Kopf und guckt sich an, was da schiefgelaufen ist. Und wir waren halt in dieser Demo in einem der Köpfe. Und das ist halt so eine sehr bizarre Gedankenwelt, wo man dann in Echtzeit-3D, sehr schick im Echtzeit-3D rumläuft. Mechanisch gesehen ist es eher so ein Walking Simulator, also sehr viel passiert da nicht. Man läuft dann auch mal von einem Monster weg und man löst mal so ein kleines Rätsel, aber im Wesentlichen ist man halt, erlebt man diese Welt und arbeitet sich da so durch und schaut sich an, was da wohl um die nächste Ecke wartet. Und deshalb auch immer diese Korridore, die sich verändern, während man durchläuft. Visuell sehr stark und auch audiomäßig sehr dichte Atmosphäre.
Ja, ich habe auch so so ein paar klassische Assoziationen so an so 80er Jahre Horror Filme so gesehen, so ein bisschen wie Videodrom. Man hat so einen Menschen mit einem Fernseher auf dem Kopf. Man hat so ein bisschen Body-Horror, wo plötzlich irgendwie ein Gesicht aus irgendeinem Körper wächst. Also sehr vielseitig. Sie haben gesagt, sie nutzen halt alles aus, was sie anhand dieser Prämisse, dass du halt eintauchen kannst in die Gedanken von Menschen, was ihnen das halt erlaubt. So verschiedene Stile, verschiedene surreale Situationen. Ja, wer auf sowas steht, mit Sicherheit ein spannender Titel, soll auch auf Deutsch erscheinen. Genau. Ich fand, sah ganz gut aus. Wie du das gesehen hast, Axel, aber ich habe es nur gesehen und wir beide haben es nur gesehen, aber...
Ja, genau, ich habe es auch nur gesehen.
Hatte ein ganz interessantes Outfit auf Unreal Engine 5.
Engine 5, genau, also ganz modern, kommt auch für PC, PS5 und Xbox Series vielleicht. Switch gibt es natürlich nicht, da ist es etwas zu...
Nintendo noch nicht so weit.
Zu fortschrittlich, ja. Vielleicht für Switch 2, wenn die mal erschienen ist.
Das spielt sah ganz gut aus und ich glaube, das nächste Spiel, ebenfalls ein 3D-Spiel, sah auch gut aus. Das hast du gesehen, Axel.
Ja, genau, das war The Occultist. Das war bei den Spaniern auf dem Spanienstand in der Halle 10.
Haben wir schon mal gesehen, letztes Jahr bei der DEFCON. Da haben wir schon mal kurz drüber berichtet. Aber da haben sie noch einen Publisher gesucht.
Den haben sie inzwischen gefunden und zwar in Daedalic haben sie den gefunden. Die haben das unter ihre Fittiche genommen. Das ist im Prinzip auch ein 3D-Psychological-Horror-Adventure. Wo man auch mal flüchten muss vor Monster, also auch so ein bisschen mit Survival-Aspekt so einen leichten. Da geht's um einen Mann, der Okkultist, der auf eine verfluchte Insel reist, um seinen Vater zu finden. Also es ist auch was sich durch die Storys zieht, immer den Vater zu finden. Und da auf der Insel muss wohl ein Kult gehaust haben bis 1950 und der Vater muss dort wohl geboren und aufgewachsen sein in diesem Kult. Und den sucht er jetzt. Wir haben ein mysteriöses Pendel, das uns verschiedene Fähigkeiten verleiht. Ich habe erst eine oder zwei, habe ich gesehen. Also mit einer Fähigkeit kann man gewisse Gegenstände sichtbar machen, die ohne das Pendel nicht zu sehen sind. Beim zweiten kann man auch durch die Augen anderer Tiere und Seelen oder sowas schauen. Also das habe ich wieder so einen Punkt, wo ich nicht so ganz verstanden habe. Zum Spiel sonst selber muss ich die Kollegen fragen, die haben nämlich mit den Entwicklern gesprochen und mit den Daedalic-Vertretern.
Wir haben ein bisschen mit denen gesprochen, genau, also wir kannten die Entwickler, die früher Pentakill Games hießen, jetzt heißen sie Aloha, ich hab's vergessen. Ich glaube sowas in der Art. Also wir haben mit dir schon mal gesprochen. Das ist damals war es noch ein relativ kleines Studio aus Spanien. Heute habe ich erfahren, dass der CEO gleichzeitig Prof ist und Game Design unterrichtet hat. Und jetzt halt ganz viel aus seinen ehemaligen Studienkollegen quasi da am Personal bezogen hat. Jetzt sind es, glaube ich, über 30 Leute. Und jetzt wird das Produkt halt wirklich fertiggestellt. Und man sieht, dass da einfach gute Qualität dabei rauskommen kann. Release-Date weiß ich ja, ich sag nicht genau. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das gehört hat. Auf alle Fälle, also dieses Jahr mit Sicherheit noch nicht. Sie haben, glaube ich, sogar konkret gesagt, sie können es nicht genau sagen. Also irgendwann nächstes Jahr vermutlich. Das kann man zu den Entwicklern sagen. Ich glaube, vor Ort waren sie, glaube ich, nicht selber.
Nur die Dame war doch.
Ah ja, stimmt, sie war da, genau. Die kannte ich noch nicht vorher. Aber praktisch, genau, die ich bei der DEFCON kennengelernt habe ich jetzt nicht gesehen. Für alle, die jetzt nicht so ganz klassisch, oder alle, die bei Psychological Horror nicht so richtig warm werden, wenn der so super surreal ist, sondern vielleicht so ein bisschen was mehr Mystisches und Gothic-artiges suchen, die könnten bei Occultist, glaube ich, ganz, ganz gut fündig werden. Und dann glaube ich, wenn ich jetzt hier meine schlaue Notiz schaue, geht es mit etwas weiter, das wie Norwegen klingt, aber nicht Norwegen ist. Jordi and Oslo, The Lost Tale. Auch von den Spaniern. Ich glaube, Michael, hast du da reingespielt?
Ja, so ein spanisches Spiel, das wir so gar nicht auf dem Schirm hatten halt irgendwie und sind da halt dem Spanisch, die stand da halt mal drin gewesen, weil wir da halt Termine hatten und dann haben wir das so zufällig gefunden und dann haben wir uns das mal angesehen. Das ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure-Game mit gezeichneten Hintergründen, die halt dann eingescannt werden und so weiter. Und jetzt kommen hier gerade die ersten Gäste. Ist natürlich
alle Leute kommen.
Genau, Leute kommen. Die ersten sind da.
Wir sind nicht mehr alleine.
Wir sind nicht mehr alleine, genau.
Ja.
So, jedenfalls, Jordi in Oslo basiert halt auf einem Comicbuch.
Ja, wir machen wieder, dass wir gleich die Bank da drüben auch sichern.
Ja, Matsch, du machst das.
Mach das mal, genau.
Du machst das.
Aber es basiert halt auf einem Comicbuch, eigentlich ursprünglich mal nur von dem Zeichner angestoßen, das ganze Projekt. Inzwischen sind es 5 Leute, arbeiten seit 3 Jahren dran, fertig werden soll es Ende 2025. Auch sehr schön, auch mit Inventar, auch mit schönen Rätselketten, sieht putzig aus, ist schön animiert.
Max oder Markus?
Ich weiß nicht, ihr müsst auch gerne hochkommen.
Wir kriegen das schon hin.
Das Schlimme ist, wir dürfen uns nicht beschweren. Das sind unsere Leser. Also die dürfen das.
Es wird halt nur, wenn du gerade am Reden bist. Ja.
Wenn wir unter uns sein wollen würden, dann hätten wir ja keinen eingeladen.
Ja, genau. Ja, jedenfalls, soweit ist es auf jeden Fall ein schönes Spiel. Sollte man sich auf jeden Fall ansehen, im Auge behalten. Ende 2025 kommt es raus.
Ja, das ist tatsächlich der Zeichner von dem Comic, Chefentwickler ist und das programmiert und die Zeichnung macht und alles Mögliche. Und das Design und das Schreiben, der macht das ganz gut.
Einen haben wir noch, ne?
Ich glaube, einen haben wir noch.
Ja.
Fast zwei.
Fast zwei.
Dark Atlas in Infernum. Ich glaube, Michael, du darfst dein Mikrofon behalten, weil ich glaube, du hast mit dem Entwickler gesprochen.
Ich habe mit dem Entwickler gesprochen, genau, das ist auch in Spanien.
Genau, und auch mal wieder ein Psychological Horror Adventure, also heute kamen sie alle aus ihren Löchern gekrochen und durch Löcher gekrochen bin ich dann auch. Ich habe das Spiel ein bisschen gespielt.
Ja. Die Story ist auch super weird irgendwie, also wir haben es heute nicht kapiert, was da...
Ich habe es nicht begriffen. Ich habe dann gehofft, dass mir Michael die Story erklären kann, weil ich habe das Spiel nicht ganz begriffen, aber
Der Entwickler hat es mir gesagt, es ist halt so eine Welt, in der halt alle, die ganze Welt global halt irgendwie von irgendwelchen Geistern sich befallen wurde, von einem Moment auf den anderen. Und der Spieler wurde halt, oder die Spielerin, das wissen wir jetzt auch nicht, aber spielt es aus...
Ich glaube, es ist die Spielerin, ich meinte, ich habe bei Frauen immer als Frauenstimme was gehört, aber ganz sicher bin ich mir nicht, es war alles sehr surreal.
Ich habe nur das Bild gesehen.
Ja, ja.
Und jedenfalls, ist jedenfalls entführt worden und muss sich da jetzt irgendwie rausrätseln auf irgendeine Art und Weise. Gibt aber auch böse Monster da, die einen verfolgen, die man aber auch optional nur haben kann.
Also, was für mich als jemand, der natürlich ein absolutes Wrack ist bei Computerspielen ganz generell.
Basti ist wie gestorben.
Habe ich dann doch irgendwann gesagt, jetzt schalten wir die Monster mal ab.
Ja. Das kann man auch, und dann hat man halt ein reines Exploration-Spiel. Und sie haben auch gemeint, dass sie diese Demo für die Gamescom extra so ein bisschen mit Action bestückt haben, weil viele Leute das halt haben wollen. Aber der Teil, den sie jetzt noch entwickeln wollen, das ist eigentlich doch mehr auf Rätseln und auf Erforschung
aus. Dann so wie Cheeseburger ohne Käse. Dann, das ist nicht so wie The Way It's Meant to be Played.
Das ist Survival-Horror ohne Survival, meinst du dann?
Ja. Mit Survival, mit garantiertem Survival.
Das ist ein ordentliches Flanksteak, medium rare, ohne Beilage, einfach pur.
Die Idee an Survival-Horror ist ja, dass das unklar ist.
Es ist ja auch kein Survival-Horror, es ist ein Psychological-Horror-Adventure.
So.
Mit Monstern drin, wenn ich dazu sagen muss, ich habe nicht begriffen, dass es ein Monster ist, erst.
Das wollen sie nochmal ändern.
Weil es ist einfach nur so ein schwarzer Nebel, der da irgendwie rumfliegt. Hm. Und wenn man... Da muss man fliehen, aber es ist alles sehr surreal und die Räume sind sehr verwinkelt. Und wenn man halt in der Sackgasse flieht, hat man einfach instant verloren. Also kann man schon noch weiter fliehen, aber halt, das ist halt wie Pac-Man.
Ja, wenn man der Basti ist, dann hilft das halt auch nicht, weil da genau. Rennt man einfach von einer Ecke in die andere und das Monster findet einen immer wieder. Ne?
Genau. Und deswegen haben wir die Monster irgendwann ausgemacht. Ich gebe zu, ich habe auch das Spiel in der Storyline nicht so 100% begriffen. Es ist so ein bisschen Walking Sims.
Ja, Running Sim hier.
Running Sim wird's, wenn die Monster kommen. Ansonsten kann man auch schon gehen und auch mal crouchen und so, aber die Argumente, Rätsel selber habe ich nur so halb begriffen. Also zum Beispiel, man ist immer in einem Raum oder in einem Areal und muss dann die Türe aufmachen zum nächsten Raum, was ein Teil seiner Gedanken
ist. Jetzt muss er fertig werden, es kommt immer mehr Gäste.
Ja, ist mir scheißegal, ich rede jetzt zu Ende. Hab das Spiel gespielt, ich rede es auch zu Ende. Und also zum Beispiel macht man dann in dem einen Raum macht man die Tür auf, indem man alle Kerzen im Raum ausbläst. Ja. Es gibt aber keinen, also ich habe nicht rausgefunden, warum das so ist. Ist halt einfach so. Also von daher kann ich so nicht viel dazu sagen. Sie wissen aber auch, dass sie da noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Ja. Grafik sieht eigentlich ganz cool aus. Es gibt halt super viel zu sehen, super viel zu explorativ zu beobachten. Und für Leute, die halt das mögen, die können sich das durchaus mal angucken. Hey. Wir vermehren uns immer weiter.
Es wird immer größer hier.
Haben wir gesagt, dass wir auf der Party aktuell podcasten? Wenn nicht, dann wisst ihr jetzt, was los ist. Wir sind auf der Party.
Ja.
Bei viel Wind. Aber vielleicht habt ihr auch einfach 20 Minuten lang nichts gehört, weil der Wind so... massiv ist. Ein Titel haben wir noch. Oh Gott, wie hieß er denn? Der von aus Motic Studios. Closer. Oh, Neonblatt hat mir auch noch. Hat das jemand gespielt?
Nee, jetzt haben wir nur.
Dann haben wir darüber nichts. Und aus Motic Studios hatten wir noch, das war Closer the Distance.
Ja,
das
ist schon erschienen.
Deswegen auch nicht so viel Information dazu. Wir haben es nicht gespielt, aber. Unser werter Kollege Hans Pieper hat das gespielt.
Ja.
Der, ihr habt es vielleicht erraten, nicht wirklich auf der Gamescom ist, weil er krank zu Hause ist.
Hallo ihr Lieben, ich wollte euch einmal ganz lieb grüßen. Wie ihr wahrscheinlich an meiner Stimme hören könnt, bin ich allein schon gesundheitlich leider nicht in der Lage, an der Gamescom teilzunehmen. Aber das Schöne ist ja, dass wir in Deutschland zwei absolut zuverlässige Dinge haben und das eine ist die Deutsche Bahn und das andere ist eine konstant gute und schnell funktionierende Internet-Verbindung und mit der kann ich natürlich auch kurz bei eurem Podcast teilnehmen und freue mich, euch immerhin grüßen zu können.
Gute Besserung, Hans. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt und erklärt, wie Closer the Distance ist. Und am Ende des Podcasts hängen wir das hinten an. Wen es interessiert, der kann sich da ganz wunderbar professionelle Meinung von Hans Pieper einholen. Zu dem
also ich kann so viel verraten, es geht darin um Trauer. Und sie sind aber jetzt gerade auch schon dabei, einen neuen Titel zu machen, der ähnlich funktioniert von der Mechanik her. Da geht es aber nicht mehr um Trauer. Da geht es um ein anderes Thema. Dafür suchen sie gerade einen Publisher.
Immer wieder gut. Also wer es sich nicht mehr daran erinnert, Osmotic sind die Leute, die Orwell gemacht haben, zum Beispiel,
ja, genau.
Sehr groß geworden sind. Immer sehr schön zu sehen, wenn so ein Studio mit so wichtigen Themen weitermachen kann und hoffentlich auch Erfolg hat. Danke. Haben wir irgendwas vergessen?
Nein, eigentlich nicht.
Unsere Leser haben wir vergessen, wir die ganze Zeit
Leser,
so da sind.
Das sind unsere Leser, den Close machen hier. Wir können jetzt die Mikrofone einfach mal offen in die Runde werfen. Und dann,
das kann man machen, weil man hört, glaube ich, sowieso nichts. Aber
genau, Loma ist ja? Da. Loma, hallo, lustig.
Grüß euch,
gleich. So.
Das ist doch eine wunderbare Abmoderation.
Ja.
Da kommt der Applaus.
Ja.
Applaus für Loma. Applaus. Ja. Applaus.
Dankeschön. Dankeschön. Wir haben das gerne für euch gemacht. Ja.
Und vielen Dank auch, bolerogetränke.de, das Schaumbad für deinen Mund.
Das kommt jetzt noch, wir sind vorbereitet. Ihr habt keine Ahnung, was euch erwartet.
Moment, tschüss.
Tschö.
Tschö.
Der Adventure-Treff dankt ganz herzlich seinen Sponsoren. Tina Z., Sonja R., Janina B. und Patrick S. Diese Berichterstattung von Adventure-Treff ist nur dank eurer Spenden möglich. Wenn ihr auch etwas spenden wollt, findet ihr rechts auf der Startseite dazu weitere Informationen. Dankeschön!
Ich spiele gerade Closer the Distance. Ich glaube, im Hintergrund kann man auch den Soundtrack ein bisschen hören. Und ich kann es vollumfänglich empfehlen. Es ist ein sehr mutiges, sehr innovatives Spiel, das Elemente kombiniert, die ich so noch nicht gesehen habe. Und das auch ein Spielerlebnis schafft, das ich so noch nicht gesehen habe. Finde ich mega spannend. Und Adventure- und Story-Liebhaber sind hier auf jeden Fall auch richtig. Erstmal zum generellen Spielkonzept. Es geht um ein Dorf und die 14 Personen, die darin wohnen. Es ereignet sich ein schwerer Schicksalsschlag für eine Familie, die Teil dieses Dorfes ist, und das betrifft auch das ganze übrige Dorf. Jetzt geht es darum, dass dieser Schicksalsschlag von allen entsprechend verarbeitet wird, dass alle auf sich Acht geben, sich gegenseitig helfen, heilen und das Dorf eine funktionierende Gemeinschaft bleibt, obwohl es diese externen Faktoren gibt, die es auseinandertreiben. Wie funktioniert das Spiel? Man spielt in einer großen Übersicht. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Black and White. Man schwebt über dem Dorf, kann in Gebäude rein und raus und man kann einzelnen Personen Anweisungen geben oder Impulse geben. Man kann niemanden direkt steuern und das Spiel beginnt damit, dass man die Kontrolle, Kontrolle ist schon zu viel gesagt, dass man einem Mädchen Impulse geben kann. Zum Beispiel kann man sagen, ich fände es jetzt gut, wenn sie sich mit Person XY unterhält. Dann fliegt man zu dieser Person, hat das Mädchen ausgewählt im Charaktermenü und kriegt dann einen Hotspot und kann mit der Person sprechen. Oder wenn ein bestimmter Gegenstand geholt werden soll, gesucht werden soll, dann funktioniert das auch über dieses Hotspot-Menü. Für alle Bewohnenden, egal ob man sie steuern kann oder nicht, gibt es ein Charaktermenü, sodass man jederzeit zu ihnen springen kann, gucken, was sie gerade machen, ihnen zuhören, wenn sie sich unterhalten. Und das Kernstück, alle haben bestimmte Bedürfnisse und Wünsche. Die kann man sich auch bei allen anschauen. Nur direkt steuern kann man am Anfang eben nur eine Person. Später werden es drei. Ich habe jetzt 4,5 Stunden gespielt. Ich kann inzwischen Impulse an 3 Charaktere geben und versuchen, ihnen ihre Wünsche zu erfüllen und dadurch auch Wünsche von anderen zu erfüllen. Die Spielmechanik ist auch unter anderem auch deswegen so super spannend, weil man manche Dinge auch einfach erreicht, indem man Dinge nicht tut. Das fand ich enorm spannend. Ich habe in einem Fall etwas erledigt mit einer Person, die ich steuern kann. Und später festgestellt, es wäre deutlich besser gewesen, ich hätte das einfach nicht gemacht, weil dann passieren andere Dinge. Insofern hat es für mich auch einen großen Wiederspielwert. Und allein diese Innovation, wie diese Geschichte erzählt wird, finde ich fantastisch. Dann finde ich es wirklich gut geschrieben, es sind tolle Dialoge. Alle diese 14 Charaktere haben ihren Tagesablauf, machen bestimmte Dinge. Also es macht allein schon Freude, ihnen zuzugucken. Was machen die? Wie stehen die zueinander? Denn am Anfang weiß man sehr wenig über das Dorf und über die Dinge, die die einzelnen Personen tun und wie sie sich unterhalten, erfährt man immer mehr über die Zusammenhänge, die Vergangenheit, ihre Probleme und Wünsche. Und allein dieses Detektivische ist schon ein sehr hübsches Element. Und es erspart vollständig diese Exposition-Dialog-Krankheit fast schon, würde ich sagen. Also wenn sich zwei Charaktere unterhalten, nur damit den Spielerinnen und Spielern irgendwas vermittelt wird an Infos. Aber dieses Gespräch ist nicht realistisch, weil beide Parts wissen ja das vom jeweils anderen. Das ergibt sich hier überhaupt nicht, einfach weil diese Welt schon da ist und alleine vor sich hinläuft und man muss dann selber seine Schlüsse ziehen. Ich bin, wie gesagt, jetzt schon 4,5 Stunden drin und ich kann schon mit großer Sicherheit sagen, ich werde nicht das beste Ende erwischen, weil ich ein bisschen Zeug versemmelt habe. Macht aber nichts, weil ich werde es definitiv dann nochmal eine zweite Runde spielen und nochmal bessere Entscheidungen treffen. Und besser mit der Zeit managen, weil das ist auch so ein großer Punkt bei diesem Spiel. Der Tag hat begrenzte Stunden, irgendwann gehen alle ins Bett und dann war es das auch. Man muss sich also gut überlegen, welche Impulse man denn über den Tag setzen möchte. Wie gesagt, geschrieben ist es auch sehr toll, deswegen funktioniert das gut. Ich spiele es persönlich auf Englisch. Die deutsche Sprachausgabe ist vorhanden. Ich finde sie nicht so gut wie die englische. Zum Teil finde ich, dass Sprecherinnen und Sprecher die entscheidenden Emotionen etwas zu stark verfehlen. Also wenn man sich vorstellt, man hat gerade einen unglaublichen Verlust erlitten, dann würde man anders sprechen und reagieren. Im Englischen ist es deutlich stabiler. Da kommt das Voice Acting besser hin. Und auch die Texte finde ich im Englischen ein bisschen besser. Ich finde, man merkt hier ein wenig, dass das Spiel, obwohl es von einem deutschen Team ist, auf Englisch geschrieben wurde und dann in Anführungsstrichen nur übersetzt. Es wurde hervorragend übersetzt, es passt alles, aber es wurde nicht lokalisiert. Es war wohl nicht genug Zeit da, um da tatsächlich etwas mehr Literarisches reinzubringen in den Text, was der Englische tendenziell mehr hat. Der Deutsche ist halt dann einfach nur in Anführungsstrichen eine Übersetzung des Englischen und wirkt dadurch ein bisschen platter. Also deswegen fand ich, und spiele ich jetzt nach wie vor auch auf Englisch, weil es mir ein Stück besser gefällt in dieser Sprache. Das heißt aber nicht, dass es auf Deutsch nicht funktioniert. Es ist alles wunderbar und es ist Kritik auf wirklich sehr hohem Niveau. Die Grundkonzeption der Story finde ich nett. Es gibt auch einen kleinen übernatürlichen Touch. Wobei, nach 4,5 Stunden ist auch noch sehr offen gehalten. Es könnte trotzdem realistisch sein. Also es ist im Moment noch ambivalent. Ich werde sehen, wo die Story dann letztlich hingeht. Soundtrack ist fantastisch, man hört ihn ja ein bisschen im Hintergrund laufen. Die Grafik finde ich sehr gelungen. Die Steuerung wirkt am Anfang etwas komplex. Man muss sich zurechtfinden, wie man die einzelnen Dinge steuert. Aber wenn man das einmal raus hat, dann ist es in Ordnung. Kleiner Kritikpunkt am Rande. Ich fand, am Anfang waren die Steuerungshinweise etwas überladen. Man hat ständig Tipps gekriegt in so kleinen Sprechbläschen, was man jetzt noch alles tun kann. Und bei mir war es die meiste Zeit unpassend. Das wollte ich jetzt gerade eh nicht tun. Und es war Info, die mich eher im Spielfluss gestört hat mit, ja, jetzt lass mich doch mal spielen. Dass man hier drüben noch was klicken kann, ist mir jetzt erstmal wurscht. Aber über die Zeit hat man sich die Steuerung dann auch ja, auf die Platte geschafft sozusagen und kommt dann ganz gut klar. Ich fand das dann letztlich in Ordnung. Also auch eher wieder ein kleinerer Kritikpunkt. Was ich mir sehr gewünscht hätte jetzt so nach 4,5 Stunden ist, dass das Spiel erstmal mit einem Tag beginnt, wo ich noch niemanden beeinflussen kann und wo auch dieses entscheidende Ereignis noch nicht passiert ist. Wo ich mich einfach nur mit dem Dorf vertraut mache, weil das ist auch wichtig für später, dass man auch Sachen findet und sich auskennt, was ist wo, um schnell genug zu springen. Und ich hätte gerne den Charakteren, den 14 Stück, die in dem Dorf sind, zugeschaut und erstmal etwas über sie erfahren. Wer ist das? In welcher Beziehung steht sie? Also mit so einem kleinen Intro, einen Tag vorneweg, wäre ich sehr happy gewesen. Ich verstehe die Spielentscheidung, also allein schon kosten- und zeittechnisch, und man will natürlich sofort zum Kern der Story kommen und es soll gleich was passieren. Alles verständlich, aber ich hätte es reinkommen ein bisschen einfacher gefunden, wenn ich erstmal ein bisschen Zeit mit den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern hätte verbringen können. Jetzt bin ich sehr intensiv dabei und auch sehr gespannt, wie es ausgeht und welche Möglichkeiten ich noch habe, um das zu beeinflussen, auch wenn ich, wie gesagt, das Gefühl habe, dass ich das vermutlich nicht mehr zum bestmöglichen Ende schaffen werde. Ein wirklich tolles, wirklich innovatives und dadurch euch mega mutiges Spiel, das ich nur empfehlen kann. Closer the Distance ist schon erhältlich. Und noch kleine Randnotiz, mit beteiligt am Spiel ist Kevin Menz. Den kennt ihr vielleicht noch von Das schwarze Auge, Satinovs Ketten. Und von seinem leider nie erschienenen The Devil's Man. Und an Ken Follett's Säulen der Erde war er auch mit beteiligt. Jetzt ist er hier in diesem Studio unterwegs und hat maßgeblich an Closer the Distance mitgearbeitet. Ein toller Titel, für den man ein bisschen Entspannung braucht, sich hinsetzen muss und das auch genießen will, aber für Adventure-Freunde definitiv einen Blick wert. Es ist kein klassisches Point-and-Click, aber es ist einfach ein tolles Erlebnis, würde ich bislang sagen, wie ich es jetzt nach 4,5 Stunden berichten kann. Also, schaut gerne rein.
Und kommt wie immer nicht auf Steam Deck.
Ich spiele es auf der Steam Deck.
Adventure Treff, where the magic happens.